mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit dem Motorrad, zu Fuß, mit Bus, Bahn oder Flugzeug? Könnt ihr euch entscheiden? Ja? Dann bringe ich euch jetzt mal ein bisschen in Bewegung. Wer für mit dem Auto gerne unterwegs ist zum Erholen, soll mal aufstehen. Ja, es kommt natürlich auch immer aufs Auto an, ne? Das ist ja... Wer erholt sich beim Radfahren? Ha, okay. Wer erholt sich mit dem Motorrad? Ja, gibt es auch welche, ja. Und wer erholt sich lieber zu Fuß? Oh, das ist ja ein eindeutiges Bild. Das ist die ganz große Mehrheit. Sehr schön. Wer erholt sich im Bus? Ah, das sieht ganz nach Schulbus aus. Wer erholt sich beim Bahnfahren? Ja, auch das genießen einige, genau. Mit dem Flugzeug? Ah, ja, sehr gut, sehr gut. Es gäbe natürlich auch noch viele andere Möglichkeiten, sich zu erholen. Aber das sind so ein paar Dinge und es ist sehr unterschiedlich. Haben wir gerade gemerkt, Wandern zu Fuß, das Laufen ist ganz stark in der Gemeinde. Andere Dinge eher weniger. Was machst du am liebsten, wenn du dich entspannen willst? Ein Buch lesen, in die Badewanne gehen, joggen, basteln, essen, tanzen oder singen? Oder ganz was anderes? Ihr müsst nicht mehr aufstehen. Ich stelle die Frage jetzt mal etwas anders. Wo oder wie erholt man sich am besten? Merkt ihr den Unterschied in dieser Frage? Diese Frage sucht einen Weg für alle. So macht man das und du musst es auch so tun. Einen Weg, der zu allen passt. Einen Weg, dem sich alle unterordnen müssen, in den sich alle irgendwie einfügen müssen. Und was ist, wenn dieser Weg bei mir gar nicht zum gewünschten Ergebnis führt? Dann bin ich irgendwie falsch, oder? Dann stimmt irgendwas nicht. Dann muss ich so lange an mir arbeiten, bis ich mich auch im Trubel der Großstadt erhole oder in der Einsamkeit, weil man das ja so machen muss. Ihr merkt schon, so funktioniert es nicht. Das klappt nicht. Wir dürfen den Weg und das Ziel nicht miteinander verwechseln. Das Ziel wäre in dem Fall die Erholung. Der Weg dorthin kann aber das Singen sein, das Basteln, die Badewanne oder was auch immer. Der kann ganz unterschiedlich sein. Jeder kann bei der Erholung ankommen, aber auf einem anderen Weg. Und das ist gut so. Jeder hat seinen eigenen Weg, der zu ihm passt, zu seiner Persönlichkeit, zu seinem Stil, zu seinem Empfinden, zu seiner Lebensgeschichte. Und unsere Predigtreihe beschäftigt sich jetzt mit den Wegen zu Gott. Vielleicht bist du schon lange mit Gott unterwegs und kennst deinen Weg schon so ungefähr oder vielleicht auch sehr genau. Vielleicht bist du noch gar nicht mit Gott unterwegs, aber du merkst, es gibt so bestimmte Dinge, die öffnen mir eine Sicht für Gott, bestimmte Situationen. Vielleicht entdeckst du jetzt ganz neu, wie du Gott begegnen könntest, was dein Weg werden könnte. Es geht um Wege, die uns in die Beziehung mit Gott führen. Das Ziel ist die Nähe zu Gott. Das Ziel ist es, Gott zu hören, ihn zu spüren, von ihm geprägt, von ihm bewegt zu werden. Das Ziel ist es, in den Raum der Gottesgemeinschaft so einzutreten, dass er mein Leben erneuern kann, gestalten kann. Ich nenne es meistens Zugänge zu Gott. Gary L. Thomas, er schreibt in seinem Buch Neun Wege, Gott zu lieben, es sind geistliche Temperamente. Und Christian Schwarz schreibt in seinem Buch Die drei Farben deiner Spiritualität von geistlichen Persönlichkeitsstilen oder von deiner Antenne für Gott. Jeder von uns hat seine Art, seinen Weg, Gott zu begegnen und du hast deinen und das ist gut so. Was ist mein Wunsch für die nächsten, für diese drei Gottesdienste? Mein Wunsch ist erstens, jeder von uns lernt seinen geistlichen Zugang zu Gott kennen. Das zweite, jeder von uns ist erleichtert, dass er nicht so sein muss wie die anderen. Das dritte, jeder bleibt auch ganz gelassen dabei, dass die anderen eben auch nicht so sein müssen wie ich. Die dürfen gerne anders sein. Und das vierte, was ich mir wünsche, dass wir den eigenen Zugang zu Gott leben und aus diesem Zugang, aus dieser Art heraus Kraft schöpfen und in unserem Glauben wachsen. Die anderen Zugänge bereichern uns in der Gemeinde und ich hoffe, dass am Ende dieser Predigtreihe wir vielleicht noch Wege finden, die wir bisher noch nicht gegangen sind als Gemeinde, dass wir noch etwas anbieten können, etwas gestalten können, Elemente in die Arbeit der Gemeinde reinnehmen können, die genau auch deinem Weg zu Gott entsprechen. Deswegen freue ich mich auf eure Rückmeldungen bei diesen Predigten, dass ihr sagt, Mensch, wäre das nicht was, wenn wir das mal so oder so machen könnten? Bitte kommt auf mich zu, dass wir da intensiv ins Gespräch kommen, in unserer Unterschiedlichkeit und uns dann umso mehr ergänzen können. In dieser Themenreihe nehme ich die Einteilung von John Ortberg als Grundlage. Begleitend dafür gibt es einen kleinen Test mit 39 Fragen, der so einen Anhaltspunkt gibt, was denn mein Weg ist, mit dem ich Gott am leichtesten begegne. Diesen Weg habe ich per Mail an die Gemeindeadressen versandt und ich habe auch am letzten Sonntag schon einige schriftlich verteilt. Am Ausgang könnt ihr heute nochmal welche von mir bekommen. Ich lade euch ein, diesen kleinen Test zu machen und dem immer mehr auf die Spur zu kommen. Wie tickt ihr und wie begegnet ihr Gott am leichtesten? Heute haben wir zwei Zugänge zu Gott. Das erste ist der beziehungsorientierte Zugang. Ich beschreibe den jetzt mal etwas näher und beobachte dich einfach mal selbst, ob davon etwas auf dich zutrifft, ob du dich darin wiederfindest. Du kannst auch beobachten, ob du jemanden anderen darin wiederfindest und später mal mit ihm sprechen. Beziehungsorientiert, was sind die Kennzeichen? Beziehungen, wenn das dein Weg ist, der dich im Glauben wachsen lässt, dann ist das dein Zugang. Zieht es dich durch Beziehungen mit anderen hin zu Gott? Oder eher allein? Wenn es Kleingruppen sind und gemeinschaftliches Leben, dann sind diese Dinge ein Schlüsselfaktor für dich. Du kommst damit Gott näher. Du lernst über Beziehungen. Du knüpfst vielleicht gerne neue Beziehungen. Vielleicht drückt sich darin aus, dass du gerne in Gruppen reist und nicht alleine. Du setzt dich gerne zu anderen, auch wenn noch Stühle im Raum frei sind. Du setzt dich also nicht abseits, sondern guckst, wo sitzt schon einer, gehe ich dazu. Du kommst leicht ins Gespräch, du unterhältst dich gerne über persönliche Dinge. Du interessierst dich mehr für das persönliche Ergehen des anderen als die Aufgabe, die ihr jetzt vielleicht gemeinsam erledigen sollt. Zum Weiterkommen brauchst du den Umgang mit anderen. Oder umgekehrt, wenn du mit anderen zusammen bist, dann klären sich für dich Fragen, die du alleine nicht klären konntest. Dann bist du aufnahmebereit für Neues, wenn andere dabei sind. Du teilst dich gerne mit. Du öffnest dich gerne in einer Gruppe. Dein Leben, mal noch weiter gedacht, ist wie so ein offenes Buch und du bist ganz erstaunt darüber, dass andere damit Probleme haben, sich in der Gruppe zu öffnen. Allein sein dagegen ist für dich wahnsinnig schwer. Und du denkst manchmal, die geistliche Übung der Einsamkeit wäre gar nicht so schlecht, wenn ich meine Freunde mitnehmen könnte. Das weist auf diesen Zugang hin. Du tankst auf, wenn du unter Menschen bist. Vielleicht sogar je mehr Leute, umso besser. Wenn du Entscheidungen treffen musst, dann suchst du die Gruppe. Wenn du mit etwas nicht fertig wirst, suchst du die Gruppe. Wenn du etwas ablegen und verändern willst, suchst du die Gruppe. Wenn du Verantwortung zu tragen hast, dann suchst du die Beziehung zu anderen. Beziehungen geben dir Sicherheit. Beziehungen bringen dich in Gottes Gegenwart. Beziehungen öffnen den Raum für Gottes Reden zu dir. Entweder sein ganz direktes Reden, dass du ihn in der Gruppe besser hörst, oder sein Reden zu dir durch andere. Du kommst Gott besonders nah in der Gemeinschaft mit anderen. Hast du dich entdeckt? So einige Dinge, wo du merkst, oh genau, das wär's eigentlich, das lebe ich ja so, das tut mir gut. Vielleicht ist das dein Zugang in die Gemeinschaft mit Gott. In der Bibel finden wir den Apostel Petrus. Der hatte auch diesen Zugang zu Gott. Schon bei seiner Berufung durch Jesus Christus als Jünger kam er nicht alleine dazu. Seinen Bruder Andreas, den nahm er auch gleich mit. Und seine beiden Arbeitskollegen kamen auch, Johannes und Jakobus, die kamen als Gruppe zusammen. Petrus, er gehörte mit zwei anderen Jüngern zu einem noch engeren Kreis innerhalb dieser Zwölfergruppe. Und sie kamen gerne in diesem kleinen Kreis Jesus noch näher. Sie lernten in der Gruppe, Jesus nahm sie mit auf einen Berg, als Mose und Elia ihnen erschien. Sie hatten ganz besondere Erfahrungen in diesem Dreierteam. Nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung Jesu erfasste die Jünger noch einmal so eine Phase der Depression vor Pfingsten. Sie wussten nicht, was jetzt werden sollte, was sie machen sollten. Und sie zogen sich wieder in ihr altes Leben zurück und sie gingen an den See Genezareth, um zu fischen. Und wir lesen in Johannes 21, dass es 6 Jünger waren, die das gemacht haben. Petrus war der Initiator dieser kleinen Gruppe und er suchte den Halt innerhalb dieser Gruppe. Er suchte nach Antworten, indem er sich mit anderen zurückzog. Und tatsächlich war es so, dass Jesus dieser Gruppe begegnete und dass er ihnen Trost zusprach und dass er Petrus noch einmal persönlich beauftragte und sagte, Petrus, du bist der Mann, der meine Gemeinde leiten und bauen soll. Ganz entscheidende Dinge passierten im Leben von Petrus innerhalb von Beziehungen. Seine größte Niederlage dagegen erlebte er im Alleinsein. Als Jesus gefangen genommen wurde, wollte er ihm alleine nahe kommen. Doch statt Nähe verleugnete er ihn sogar und es wurde zur bittersten Niederlage seines Lebens. Beziehungsorientiert. Findest du dich darin wieder? Dann kommst du Jesus am besten näher durch Beziehungen, die du mit anderen teilst. Wenn du so tickst, machen Beziehungen dein Leben reich. Dann führen Beziehungen in tiefe Gotteserfahrungen hinein. Du erfährst Gott im gemeinsamen Bibelstudium, im Gruppengespräch, in der Zusammenarbeit mit anderen, im Kontakt mit Nachbarn, mit Freunden. Beziehungen zeigen dir, Gott ist da und Gott greift ein. Wenn das dein Weg ist, worauf ist bei diesem Zugang zu Gott besonders zu achten? Ein Punkt, auf den du aufpassen solltest, ist, hüte dich vor Oberflächlichkeit. Solche Beziehungstypen sind ganz schnell mal hier, mal dort, da ein bisschen Smalltalk und hier in der Gruppe dabei. So ein Gruppenhopping, ein Beziehungshopping ist eine Stärke, ist gleichzeitig aber auch eine Schwäche, denn du brauchst Beziehungen, die auch in die Tiefe führen. Menschen, die dich intensiver begleiten, die dich auch herausfordern, die dich ermutigen, die dich mit ihrer Weisheit bereichern. Die schöne Gemeinschaft ist gleichzeitig auch die lebensverändernde Gemeinschaft. Das darfst du nicht voneinander trennen. Das Zweite, hüte dich davor, von der Meinung anderer abhängig zu werden. Die Gruppe ist besonders wichtig für dich, aber es könnte sein, dass diese Gemeinschaft dich festlege, dich bindet, dich abhängig macht. Ein Beispiel von Petrus. Er war lange Zeit nur in Kreisen von Juden unterwegs, die Christen geworden sind. Und für die alle war klar, als Christen müssen wir genauso das jüdische Gesetz befolgen. Und Petrus hatte sich in dieser Gruppe so sehr von dieser Meinung abhängig gemacht, dass er begann zu heucheln. Wir lesen im Galaterbrief eine Begebenheit, dass Petrus innerlich die Freiheit hatte, auch mit Christen, die Heiden waren, zusammen zu essen, ohne all diese jüdischen Vorschriften. Für Juden war das eigentlich verboten und in dem Kreis, zu dem Petrus gehörte, war das auch verboten, da tat man das nicht. Petrus hatte aber diese innere Freiheit und als dann Leute zu diesem Essen dazukamen aus seiner eigenen Gemeinde, aus seiner Gruppe, da hat er plötzlich ein schlechtes Gewissen und er zieht sich heimlich zurück und verdrückt sich, dass die anderen bloß nicht merken, was er hier gemacht hat. Die Gruppe kann dich auch binden. Die Gruppe kann zu deinem Gewissen werden. Dabei will Gott selbst dein Gewissen sein und dich prägen und dich durch die Gruppe weiterführen, nicht klein halten. Darauf solltest du achten. Wie kannst du wachsen, wenn du diesen Zugang zu Gott hast? Ganz einfach, wie bei allen, lebe ihn. Nutze ihn. Tu das, begib dich in Beziehungen, begib dich in Gemeinschaft mit anderen. Das andere, wie du wachsen kannst, ist, dass du auch deinen Horizont erweiterst und dass du lernst, still zu sein. Nicht immer nur mit anderen, sondern übe es ein, Gottes Stimme zu hören, wenn du allein bist, für dich. Das hilft dir nicht, abhängig zu werden von dem, was andere meinen. Und wenn du diesen Zugang hast, der sich auch sehr stark nach außen richtet, dann kannst du wachsen, indem du nicht alles nach außen gibst, dass du dein Inneres nicht immer nach außen tust. Behalte auch manche Dinge an Erfahrungen mit Gott für dich, damit du nicht denkst, ich bin davon abhängig, was die anderen zu meiner Erfahrung sagen. Du erlebst Gott und das ist gut so. Und du brauchst nicht den Beifall der Gruppe und der anderen. Und noch mehr kannst du wachsen, wenn du dir innerhalb deiner vielen Beziehungen eine Freundschaft suchst, die tiefer geht. Eine Beziehung lebst, in der du dich noch mehr öffnen kannst, als du es in der Gruppe tun kannst. Beziehungsorientiert. Über Beziehungen erreichst du Gottes Herz und über Beziehungen erreicht Gott dein Herz. Ein toller Weg. Für dich. Vielleicht für andere gar nicht. Deswegen der zweite Weg, den ich euch heute vorstelle, das ist der dienende Zugang. Der dienende Zugang. Was kennzeichnet diese Art, Gott zu begegnen? Dabei ist Gottes Gegenwart für dich am greifbarsten, während du Menschen dienst. Beim Kaffee kochen. Beim Staubsaugen, beim Stühle stellen, haben wir schon gehört, gelingt nicht jedem, aber vielleicht dir. Beim Tischdecken, beim Geschirr abwaschen, beim Technik einrichten, beim Hecken schneiden, beim Fahrräder reparieren, beim Dekorieren, wenn du dich um andere Menschen kümmerst. Die Aufgaben bei diesem Zugang sind oft Aufgaben im Hintergrund. Und viele dieser Diener sind sehr froh, wenn sie gar nicht auffallen, wenn sie nicht genannt werden, obwohl es ihnen auch sehr gut tut, wenn es auffällt. Es sind Aufgaben, in denen ich anderen Gutes tun kann, und mir geht es dabei besser. Dieses Dienen kann ich in der Gruppe, ich kann es auch alleine. Und wenn du so Gott dienst, erlebst du mit diesem Zugang, dass du dich Gott besonders nahe fühlst. In der Regel muss man dich auch nicht um einen Dienst bitten. Du bietest dich an, weil es dir gefällt. Du siehst, wo jemand gebraucht wird und du packst einfach zu. Du bist immer dabei und aktiv und freust dich, wenn du etwas machen kannst. Du beschwerst dich nicht darüber, wenn es was zu tun gibt, weil es ja schön ist. Und weil du dabei Gott nahe kommst. Und was immer du tust, es wird für dich zu einem direkten Dienst für Gott. Und das, was Jesus gesagt hat, was ihr einem von diesen, meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan, das empfindest du genauso. Mein Dienst für andere ist Dienst für Gott. Gottesdienst ist viel weniger die Veranstaltung am Sonntagmorgen, in der du in der Stuhlreihe sitzt und zuhörst. Gottesdienst findet für dich überall statt, wo du anderen dienen kannst. Wichtig ist, dass du einen Beitrag für andere leisten kannst. Und wenn du diesen Zugang zu Gott hast, dann fühlst du dich oft unwohl, wenn du irgendwo bist und hast nichts zu tun. Wenn du zu einer Feier gehst und du sollst nichts mitbringen. Menschen mit dieser Begabung sind in der Gemeinde oft die Seele des Hauses oder die Seele der Gemeinde. Sie sind einfach immer da und sie bauen den anderen auf durch ihr Dasein. Du bist unschätzbar wertvoll, wenn das dein Zugang zu Gott ist. Wertvoll für die Gemeinschaft. Und lass dir von Gott diesen Wert immer neu zusprechen. Das macht dich reich. Und es führt dich in eine tiefe Gemeinschaft mit Gott hinein. Hast du dich entdeckt? In der Apostelgeschichte wird eine Person genannt, die auch auf diese Weise Gott begegne und Gott diente. Tabitha heißt sie. Wir lesen in der Apostelgeschichte, in der Stadt Joppe lebte eine Jüngerin von Jesus. Sie hieß Tabitha. Der Name bedeutet Gazelle. Vielleicht, weil sie auch immer so von einem zum anderen gehüpft ist und geguckt hat, wo, ja. Tabitha tat viel Gutes und half den Armen, wo immer sie konnte. Sie war bekannt für ihre Hilfsbereitschaft, für ihre Taten. Wo immer sie konnte, wird hier betont. Sie liebte es zu dienen. Und sie tat den Dienst als Gottesdienst und bereicherte damit das Leben von anderen und ihr eigenes. Ganz bekannt in unserer Zeit ist Mutter Teresa. Auch sie hatte diesen Zugang zu Gott und sie sagte über sich selbst, der Grund, warum sie ihr Leben so lebe, sei die Freude, die es ihr bereite. Die Freude, die es ihr bereite, den Armen in Kalkutta zu dienen. Sie sähe das Gesicht Jesu in jedem der Menschen, denen sie diene. Und das habe sie ihr ganzes Leben motiviert, so sagt sie es. Sie dient den Menschen, sieht aber in diesen Menschen das Gesicht Jesu. Ihr Dienst wird zum direkten Gottesdienst. Und gleichzeitig kommt es von dem anderen auf sie zurück. Gott begegnet mir. Das ist der dienende Zugang. Jesus sehen beim Dienen. Näher kann man Gott gar nicht kommen. Wie kannst du jetzt die Stärken von diesem Zugang zu Gott ausbauen? Ganz einfach, arbeite mit. Arbeite mit. Ein Gottesdienst, in dem du mitgearbeitet hast, ist für dich ein größerer Gewinn als 10 gehörte Predigten. Such dir ein Team, mit dem du gemeinsam dienen kannst. Und ihr unterstützt euch gegenseitig darin, ihr bestärkt euch gegenseitig darin. Wie kannst du das weiter noch ausbauen? Achte auf Momente, in denen Gottes Gegenwart beim Dienst für andere aufleuchtet. Es macht nicht immer so einen Spaß, ja? Aber es gibt oft solche Momente, in denen du merkst, da ist Gott gegenwärtig. Das, was ich tue, hat eine größere Dimension, als dass einfach nur der Dreck vom Teppich weggesaugt wird. Und diese Momente sind alle Mühe wert. Diese Momente bringen dich und den anderen, dem du begegnest oder für den du es tust, in die Gegenwart Gottes. Und das Dritte, was du noch machen kannst, um diesen Zugang zu verstärken, auszubauen, begleite all das, was du tust, mit einem Gebet. Danke, Jesus, dass ich dir heute dienen darf an der Spülmaschine. Du stehst anders dort. Danke, dass ich dir heute dienen darf beim Heckenschneiden, alle, die gestern da waren. Begleite deinen Dienst mit einem Gebet und er wird eine geistliche Dimension bekommen. Worauf solltest du achten? Das gilt für alle. Verurteile andere nicht, weil sie sich weniger engagieren als du. So nach dem Motto, die anderen sehen gar nicht, was alles zu tun ist. Bei denen stimmt etwas nicht mit ihrer Haltung im Glauben. Die engagieren sich viel zu wenig. Nicht verurteilen. Das zweite, meckere nicht. Können die das nicht selbst machen? Was haben die denn schon, wie haben die denn schon wieder den Raum hinterlassen? Immer muss ich ran, immer bleibt alles an mir hängen. Ist doch schön. Für dich. Entdecke den Gewinn dabei. Und vor allen Dingen achte darauf, dass du in diesem Bewusstsein dienst, Gott liebt mich. Er liebt mich nicht, weil ich so treu meinen Dienst tue. Du musst dir Gottes Liebe nicht verdienen. Er liebt dich, weil du sein Kind bist und du dienst ihm als geliebtes Kind. Das ist eine große Entspannung. Wie kannst du wachsen mit diesem Zugang zu Gott? Schaffe eine Ausgewogenheit. Dienen und Gemeinschaft. Arbeiten und ruhen. Geben und empfangen. Du bist nicht immer dran. Lerne selbst Liebe durch den Dienst von anderen zu empfangen. Lob und Anerkennung annehmen. Kannst du das? Wenn ein anderer sagt, hey, das hast du aber echt schön gemacht. Ach komm, das ist doch... Die Leute mit diesem Zugang, die wiegeln das gerne ab. Sag einfach, ja, danke. Freut mich, dass du es gesehen hast. Du kannst lernen, mal still zu sitzen, bei Gemeindeveranstaltungen ohne schlechtes Gewissen die Füße mal stillhalten. Ist nicht leicht für dich. Aber hilft dir, genau das, was du anderen gibst, für dich auch anzunehmen. Und wie kannst du noch wachsen, wenn du der bist, der gerne dient? Drücke deine Liebe auch mal in Worten aus. Nicht nur in Taten. Sprich's auch aus, was es dir bedeutet. Gib anderen Anerkennung mit Worten, nicht nur mit dem, wie du lebst. Das wird dein Leben bereichern. Zwei Wege. Hast du dich entdeckt? Wenn nicht, dann sei gespannt auf die nächsten beiden Predigten, dann kommst du dran. Aber vielleicht hast du jetzt an jemanden gedacht, genau der ist es, der macht es so, der lebt das doch so. Dann möchte ich dich heute ermutigen, auf diese Person zuzugehen und sagen, du, wie erlebst du das denn für dich? Wie erlebst du Gott beim Dienen? Wie erlebst du Gott in der Gemeinschaft? Wie funktioniert das bei dir? Ich will das nachvollziehen, ich will davon lernen, ich will einen Eindruck bekommen, wie das bei dir geht. Und ich bin sicher, das werden gute Begegnungen werden, weil wir lernen, uns tiefer zu verstehen, den anderen noch mehr wahrzunehmen und dann in der Gemeinschaft als Ganzes einen großen Schritt weiterkommen. Also, lebe fröhlich mit dem, was du bist und lebe fröhlich mit dem, was du nicht bist. Amen.